Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu.
Herzlich willkommen zum RSA-Podcast. Heute wird es bei uns musikalisch. Wir haben Leon aus dem Allgäu hier bei uns. Er ist nämlich Teil von Paradigm. Servus, schön, dass du bei uns bist.
Hey, willkommen.
Und er hat jetzt zusammen mit Michael Schulte und einem österreichischen DJ, den wir auch kennen, Lumix, ein Lied rausgebracht, nämlich Troublemaker.
Genau.
Erstmal zum Anfang an, wie kam es dazu? Wie habt ihr Michael Schulte jetzt kennengelernt so?
Also die Idee von diesem Troublemaker-Song ist mal vor eineinhalb Jahren entstanden im Studio. Das war einfach eine Idee, mit diesem Bruder Jakobs-Song irgendwie was zu machen mit dieser Melodie. Wir wollten es aber halt nicht komplett übernehmen und daraus ist dann so diese Idee entstanden, die jetzt auch released wurde. Und wir kannten halt Michael Schulte schon, genauso wie Luca oder Lumix genannt. Haben halt da dann die Idee gehabt und haben einen bekannten guten Sänger gesucht, der da Lust auf diesen Song hatte. Deswegen Michael Schulte, sind halt auf den zugegangen und er hat da auch Potenzial in dem Song gesehen. Und genauso wie Lumix, der dann auch meinte, ja, cooler Song, könnte was werden. Dann sind wir quasi zusammen nochmal ins Studio und haben uns Versionen hin und her geschickt, um quasi die jetzige Version zu haben. Weil natürlich hat sich es am Anfang mal ein bisschen anders angehört. Und so ist man dann zu dieser Version gekommen.
So, jetzt wollen wir aber alle mal wissen, wie kam es überhaupt auf die Idee, diese Melodie vom Bruder Jakob aufzugreifen? Das ist ja jetzt wirklich was sehr Originelles.
Ja, ich meine, also in den letzten eineinhalb, zwei Jahren hat man ja immer gemerkt, dass diese Coverversion, nenne ich es jetzt einfach mal, halt super gut funktionieren und die Leute das mögen. Es wurde ja ungefähr von David Guetta, von allen Großen irgendwie gefühlt alles gecovert. Und so haben wir uns halt auch überlegt, irgendwie einen Song zu nehmen, der noch gar nicht gecovert wurde oder noch gar nicht irgendwie benutzt wurde für irgendwas und aber irgendwie eine Melodie, die halt auch nicht nur in Deutschland bekannt war, sondern vielleicht auch international. Es gibt ja auch diese französische Version und irgendwie ist man dann drauf gekommen. Man hat einfach mal Spotify durchgehört, man hat sich überlegt, was gibt's für Melodien, die man kennt und so, am Ende vom Tag hat man sich dann für die entschieden, weil es irgendwie eine sehr einprägsame Melodie ist, die auch jedem dann wieder, wenn man es jetzt hört, habe ich auch öfters jetzt so als Feedback gehört, dann doch im Kopf bleibt, die Melodie von Bruder Jakob so.
Oh ja, die hast dann den ganzen Tag schon im Kopf und du musst dann immer das Lied einmal ganz anhören, weil es ist ja so ein Mythos, wenn man mal einen Ohrwurm hat, dann musst du es anhören, dann geht es wieder raus. Aber es ist auch immer eine gute Sache. Wie hatte Michael Schulte darauf reagiert, als du gesagt hast, ja, es ist die Melodie von Bruder Jakob? Musste er am Anfang schmunzeln oder hat er sofort so gesagt, ja okay, cool, bin ich einfach dabei?
Boah, das ist eine gute Frage. Ist jetzt echt schon länger her. Wie gesagt, der Song war über ein Jahr so ein bisschen in der Schwebe, aber ich glaube, er hat auf jeden Fall direkt Potenzial da drin gesehen, dass das, dass er halt so seine Vocals, seine Art da noch ein bisschen reinbringen will, aber diese Melodie, dass das auf jeden Fall eine coole Idee ist. Und ich glaube, am Anfang war es einfach so ein let's try. Und nicht jetzt irgendwie krass überrascht oder man hat sich jetzt gar nichts darunter vorstellen können, sondern so, es war so ein, man hat da drin was gesehen und wollte es einfach mal ausprobieren, wie es dann so als fertigen Song klingt und dann hat es allen gefallen, die Labels haben es gefeiert und ja, genau, ich glaube, es war ein positiver erster Eindruck, würde ich mal so sagen.
Ja, und es könnte ja dadurch, dass ihr es jetzt in dieser Periode rausgebracht habt, sogar der Sommerhit werden oder einer der Sommerhits.
Ja, das wäre schön, wenn's so wird. Ich freue mich über jeden, der das anhört, weil wir da wirklich viel Herzblut reingesteckt haben in den Song. Ich kenne, glaube ich, keinen Song, wo wir zusammen als Paradigm und mit anderen Künstlern so viele Stunden auch dran saßen, um den Song so zu produzieren, wie ihr ihn jetzt alle anhören könnt. Und deswegen sind wir umso froher, wenn das auf jeden Fall ein erfolgreicher Song wird.
Wie viele Stunden waren es denn? Hast du mitgezählt?
In Stunden kann ich es jetzt nicht sagen, aber vom Gefühl her war es wirklich sehr, sehr viel Arbeit, weil man einfach sehr viel Version dann am Ende irgendwie auch hatte und sich nicht wirklich entscheiden konnte. Und also es waren auf jeden Fall über 100 Stunden, die man da wirklich dran saß an der Produktion. Und normalerweise ist das nicht der Fall, sondern deutlich weniger, genau.
Und ihr habt ja jetzt auch schon mehrere Lieder rausgebracht.
Ja, als Paradigm meinst du?
Ja, genau. Als Paradigm.
Ja, genau.
Und was war denn bis heute sozusagen der erfolgreichste Song, den ihr rausgebracht habt, jetzt neben vielleicht dem neuen Sommerhit?
Auf jeden Fall Wake Me Up in Paris. Das war auch so der Song 2020, wo wir als Paradigm ja gestartet haben. Also das war der erste Song. Und der ist halt gleich, hat halt gleich super funktioniert und ist auch bis jetzt der erfolgreichste Song mit mittlerweile, glaube ich, 125 Millionen Streams auf Spotify. Genau. Und dann kam noch zum Beispiel The Weeknd als Song raus und zum Beispiel Right Love kam noch raus, der jetzt mittlerweile auch an die 10 Millionen Streams auf Spotify hat im letzten halben Jahr. Also es kamen immer ein paar, aber dieses Wake Me Up in Paris ist, glaube ich, immer noch auch das, wo uns alle so ein bisschen verknüpfen, wenn man so über Paradigm spricht, wo man merkt, ah ja, dieser Song ist irgendwie in den Playlisten von den Leuten auch drin teilweise, wo man so mitbekommt. Und genau, das ist, glaube ich, auf jeden Fall der Song, der uns auch dahin gebracht hat.
Was ist das dann für ein Gefühl, wenn man jetzt sozusagen dann das erste Mal mitkriegt, okay, den Song, den ich auch mit rausgebracht habe, der ist auf den Playlists von den Leuten drauf. Wie kann man das beschreiben?
Erst so ein bisschen, wie beschreibt man das? So, wow, okay, ist ein, also mega tolles Gefühl auf der einen Seite. Und wenn man das halt so das erste Mal dann irgendwie vielleicht auch im Club hört oder so irgendwie dann jemand ein Foto machen will, was ich jetzt auch das ein oder andere Mal irgendwo hatte, und dann die Leute sagen, hey, ich höre den Song immer noch, obwohl es ja jetzt schon irgendwie 4 Jahre her ist, ist dann einfach ein schönes Gefühl. Und macht einen glücklich, dass es ankommt bei den Leuten, weil dafür macht man Musik, nicht für sich selbst. Also natürlich auch für sich selbst, weil es einem Spaß macht und die Leidenschaft ist, aber vor allem, wenn es dann bei den Leuten positiv ankommt und man irgendwie diese strahlende Gesichter hat, dann ist es so dieses, es lohnt sich, es macht Spaß umso mehr dann.
Absolut. Wie ist es jetzt eigentlich, weil es gibt ja heutzutage wirklich viele, die versuchen zumindest Musik rauszubringen, ist es wirklich zwingend notwendig, dass man jetzt auch Social Media mit einbezieht? Also das heißt zum Beispiel Troublemaker, werdet ihr da auch einen TikTok-Tanz euch noch überlegen, dass das vielleicht auch über TikTok viral gehen wird?
Also ein TikTok-Tanz würde ich jetzt nicht sagen, weil das ist nicht unsere Art, sage ich jetzt mal, zu nach außen zu stehen oder sich zu zeigen. Aber natürlich sollte man, glaube ich, in der heutigen Zeit TikTok, Instagram benutzen für auch Song-Promotion und weil einfach die jungen Leute das halt super viel nutzen. Auf jeden Fall, ja, um zu zeigen, was kommt, zu zeigen, was rauskommt oder was schon rausgekommen ist und die Leute zu erreichen, ja.
So, jetzt, du warst ja früher ein Aufleg-DJ im Allgäu. Wie ist jetzt eigentlich dann sozusagen diese Gruppe entstanden, Paradigm?
Also wir haben uns, wie es halt so oft ist in der Musikindustrie oder in anderen wahrscheinlich auch, über Kontakte kennengelernt. Also das eine kam halt irgendwie zum anderen. Ich habe mal eigentlich nur aufgelegt hier im Allgäu und dann hat man halt in anderen Clubs Leute kennengelernt, die dann wieder jemanden kannten und dann hat man sich halt kennengelernt und am Ende vom Tag ist es dann über einen größeren Club in Köln, übers Bootshaus, ein Kontakt entstanden, wo mich dann quasi zu den Jungs wiedergebracht hat, die damals auch einen DJ gesucht haben und ein Gesicht, sage ich mal, für Paradigm nach außen und der aber auch so, sage ich mal, musikalische Ahnung hatte und nicht nur auflegen kann, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und genau, da haben wir uns super verstanden von Anfang an, haben halt erstmal viel gezoomt, weil eben die Kollegen in Australien und Berlin wohnen aktuell und wir aber jetzt in Zukunft in Berlin zusammenziehen wollen alle, dass alle in einer Stadt sind. Und genau, so ist über Kontakte und man hat telefoniert und dann hat es gevibed und am Ende vom Tag ist es dann eine Gruppe geworden, ja.
Also wird es jetzt eine Paradigm-WG in Berlin geben irgendwann?
Eine WG würde ich jetzt nicht sagen, ein Studio wird es auf jeden Fall geben, wo wir viele Stunden in der Zukunft wahrscheinlich da drin verbringen werden, aber nee, zusammenziehen, ein bisschen Privatsphäre muss auch noch sein.
Okay, genau. Aber wie ist es, der eine, der in Australien lebt, ist der dann trotzdem auch Deutscher oder?
Der kann ein bisschen Deutsch aus seiner Vergangenheit, aber er ist Australier, ist da geboren und lebt da bis jetzt und genau.
Aber schon krass, wie einer aus Australien dann in einen Club nach Köln kommt. Also das ist ja schon wirklich surreal.
Nee, der ist nicht in Köln. Also wir haben uns nicht in Köln vor Ort kennengelernt, sag ich mal, sondern wir haben uns über Writing-Camps und so haben wir uns kennengelernt. Und der Kontakt quasi zwischen den beiden und mir ist dann quasi übers Bootshaus entstanden. Und die haben sich quasi davor schon kennengelernt. Genau, und haben wir quasi zu dritt diese Paradigm am Ende so gegründet, wie man es jetzt kennt und kennen soll. Genau, Also die hatten sich quasi davor schon gekannt.
Okay, und hatten die da auch schon die Grundidee sozusagen? Oder habt ihr diesen Namen und die Gruppe dann alle zu dritt erst?
Nee, die Grundidee kam von denen. Die haben quasi das gegründet als Paradigm und haben es jetzt quasi mit mir mehr oder weniger ergänzt, weil es jetzt einfach super cool ist, weil wir halt so uns super gegenseitig ergänzen, weil ich auch so ein bisschen diesen Club-Festival-Ideen habe, was kommt da gut an, was könnte gut funktionieren, auch im Studio dann. Und kann halt auflegen, wo die auch zeittechnisch auch keine nicht hinkommen. Mhm. Und deswegen ist es, denke ich, eine perfekte Kombi, wo wir so sehr gut zusammenarbeiten können auch. Und privat ist es halt auch super, weil es halt einfach vibet und wir uns super verstehen.
Das ist auch das Wichtigste. Weil,
auf jeden Fall am Ende.
Wenn man sich nicht versteht, dann kommt wahrscheinlich auch nicht so gute Musik raus, wie es jetzt kommt aktuell.
Auf jeden Fall.
Wie war es eigentlich, hast du denn früher, als du im Allgäu unterwegs warst, ja, als DJ, auch schon mit Producing dir sozusagen die ersten Erlebnisse oder halt die ersten Erkenntnisse erarbeitet, oder kam das dann wirklich jetzt so erst zu Paradigm?
Nee, also ich habe schon immer so ein bisschen, man hat halt als DJ vielleicht klassisch so Edits gebaut, wenn man irgendwelche Songs hatte, die einem vielleicht nicht gepasst haben oder man irgendwie noch was ändern wollte, hat man halt irgendwie so Kleinigkeiten mal gemacht in irgendwelchen Produzentensoftware oder so Kleinigkeiten. Da hat man halt angefangen, das habe ich auch gemacht, habe dann auch irgendwann so ein Mashup-Pack oder so ein Edit mal auf Soundcloud rausgebracht und das waren so die Anfänge und dann hat man halt auch, habe ich dann auch versucht, mal selber zu produzieren. Und dann kam halt das eine zum anderen. Also ich habe davor auch schon was gemacht in kleinen Steps, so wie, glaube ich, jeder mal anfängt. Und jetzt soll es halt auf ein anderes Level, sage ich mal, kommen, wo man dann das auch hört, was man dann auf Spotify hört.
Absolut. Noch kurz mal in die Vergangenheit. Wie ging überhaupt deine DJ-Karriere los? Also wie alt warst du und wie kamst du überhaupt dazu, DJ zu machen?
Also es ist tatsächlich noch nicht so lange. Es war 2000, kurz vor Corona, es kam dann direkt Corona.
Also war es entweder 2019 oder 2020.
Richtig, irgendwie in dem Dreh ich habe früher Schlagzeug gespielt, ich habe immer viel mit Musik zu tun gehabt und dann war ich auf so Partys, wo die DJs waren, wo aufgelegt haben und ich dachte mir, boah, das ist irgendwie super cool, ich will das auch können. Und dann kam direkt Corona und dann habe ich über Freunde mir so einen DJ-Controller ausgeliehen, habe da einfach über YouTube mir Tutorials reingezogen und habe ausprobiert und mir selber, sage ich mal, irgendwo schon alles beigebracht dann. Und nach Corona war ich dann halt froh, wo die Clubs wieder aufgemacht haben, dann hat man sich halt so von dem kleinsten Club bisschen hochgehangelt, bis man hier, kennt man ja das Parktheater auf jeden Fall, wo ich dann auch spielen durfte. Und ja, so kam dann das eine zum anderen.
Und war dann Corona auch so ein bisschen eine Hilfe, dass man sagen konnte, ja okay, man konnte ja sich jetzt sozusagen hoch dann angeln, wie du es gesagt hast, weil wahrscheinlich auch nach Corona einige Clubs dann leer waren, keine Ahnung, kann ich mir jetzt so vorstellen. Also weil viele DJs nach Corona gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr.
Es war, ich glaube so im Nachhinein, ich wusste ja nie, wie es davor ist, aber jetzt so im Nachhinein, wenn man auch mit Leuten spricht, die schon länger aufgelegt haben, auch davor schon, dass es auf jeden Fall ein Vorteil war, weil viele, wie du sagst, aufgehört haben und dann war so eine kleine Lücke, sage ich jetzt vielleicht mal da, die irgendwie gefüllt werden musste. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt der Hauptvorteil war. Ich hatte halt viel Zeit, das war auf jeden Vorteil. Dadurch, dass einfach alles zu hatte, hatte ich einen Vorteil, hatte viel also Zeit, konnte mir
Learning
das,
by doing
sozusagen. Learning by doing konnte mir es zu Hause beibringen. Und dann war halt, sobald wieder alles offen hatte, das einfach, die Leute hatten super viel Bock, feiern zu gehen. Alle Clubs waren ja nach Corona eigentlich immer voll. Also es war so eine Zeit, wo, sag ich mal, auf jeden Fall ein Peak war, so nach Corona. Und das hat mir natürlich auch in die Karten gespielt, weil man halt coole Clubabende überall hatte und gute Stimmungen dadurch. Und es war ein Vorteil für mich, glaube ich, aber nicht für die Industrie und für alle, die davor auch vor allem schon drin waren, weil es halt ein wirklich harter Cut war.
Das ist absolut. Aber du hast gerade vorhin gesagt, du hast vor DJ mit dem Schlagzeug angefangen.
Ja.
Also warst du dann erstmal in der Rockmusik unterwegs oder was für ein
nein,
Genre?
Nein. Es war wirklich rein just for fun Schlagzeug spielen. Also ich habe das auch nicht durchgemacht, bis ich jetzt irgendwie mit DJing angefangen habe, sondern das war mal, wo ich jünger war und habe da 2-3 Jahre Schlagzeug gespielt, was mir aber bis jetzt immer noch hilft, weil diese Rhythmik und dieses Verständnis für Takt und für was zusammenpasst, auch in der Produktion und im Auflegen deutlich hilft. Und ja, so dieser Grundstein vielleicht irgendwo war, ohne dass ich es vielleicht damals wusste, so dass man ja mal zur Produktion irgendwann kommt.
Und hast du dann auch immer, also in den Anfängen, wenn du aufgelegt hast, den Genre, den du aufgelegt hast, immer auch selbst geliebt? Oder hast du auch manches dabei gehabt, wo du gesagt hast, naja, das müssen wir jetzt halt für die Leute spielen, aber konntest du dich nicht so ganz identifizieren damit?
Also am Anfang auf jeden Fall, ja. Ich habe, wie viele DJs, glaube ich, die Erfahrung machen müssen, dass man sich sowas vorstellt, wenn man anfängt, ja, ich lege mal das auf, was ich selber gerne höre und was ich selber feiere. Und dann geht man in den Club und ich glaube, da haben so viele die DJs die Erfahrung machen müssen, dann wird der Dancefloor auf einmal leer. Und dann fragt man sich, liegt das jetzt an mir oder liegt das an der Musik? Oder und ja, ich glaube, am Ende ist es schon so ein Kompromiss, den man, sag ich mal, als Resident DJ in irgendeinem Club fahren muss, weil man einfach am Ende ein Entertainer, sag ich mal, ist als DJ. Und am Ende sollen die Leute halt Spaß haben. Deswegen habe ich auf jeden Fall Songs auch gespielt, die nicht immer mein Favorite waren. Jetzt habe ich aber den Vorteil, würde ich sagen, dadurch, dass man halt Shows spielen kann, als Paradigm, dass ich halt 1,5-Stunden-Sets oder 1-Stunden-Set habe, wo ich halt wirklich Edits oder Mashups oder originale Songs von Paradigm spiele. Oder auch andere Edits von irgendwelchen Kollegen, DJs, die mir zugesendet werden oder Sachen, die ich selber gebaut habe oder die man sich runterlädt und so eine eigene Story, einen eigenen Vibe in der Show kreiert. Hoffentlich einen uniken Vibe, das ist so ein bisschen der Anspruch, den ich auch so an mich habe und wo die Leute so dann heimgehen und sagen, boah, das war cool, war was anderes mal auch und ja, nicht eben immer die gleiche Musik, die halt sonst oft gehört werden möchte. Ja.
Und jetzt hast du ja durch Paradigm auch ganz viel mit Produktion mit angefangen. Wenn du es jetzt so vergleichst und sagen müsstest, was macht dir mehr Spaß? Spaß, Produktion oder Auflegen?
Also ich bin auf jeden Fall immer noch dieses Auflegen ist immer noch so ein Vibe, weil man einfach halt diese Connection zu den Leuten hat. Ist, finde ich, schon sehr unique. Die hat man in dem Studio einfach nicht. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, aktuell auf jeden Fall noch auflegen. Mal schauen, was in der Zukunft kommt. Ich glaube, meine Passion wird immer auflegen sein. Und in dieses Produzieren möchte ich jetzt einfach reinwachsen mit meinen zwei Kollegen Patrick und Seb von Paradigm, um da halt im Studio auch am Ende vom Tag auf dem gleichen Level sein zu können wie die. Aber ich glaube, aktuell auf jeden Fall auflegen, weil es einfach das ist, wo ich auch herkomme und diese Energy anders übertragen wird wie im Studio.
Also wir können auf jeden Fall sagen, du hast deinen Traum sozusagen zu deiner Arbeit gemacht.
Auf jeden Fall, ja, das kann man so sagen.
Wie sind denn jetzt die Zukunftspläne? Weil es ja immer vor dem, also es geht ja immer weiter sozusagen.
Ja,
jetzt ist ja
hoffentlich.
Ja, genau, der Troublemaker ist jetzt draußen.
Ja.
Aber seid ihr schon in den Planungen von dem nächsten Lied?
Es gibt 3-4 Lieder, die schon fix sind.
Ui.
Auch mit den Künstlern. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt hier schon nennen darf, weil das noch nicht offiziell irgendwo released ist, dass Lieder kommen. Ich kann nur sagen, dass Ende des Monats ein Song kommen wird mit großen bekannten Künstlern, die auch schon in Deutschland und in weltweit große Songs hatten oder haben. Da wird auf jeden Fall was kommen. Ich hoffe, dass das auch vielleicht was für die Radios ist. Ich bin gespannt.
Naja, Troublemaker auch schon.
Troublemaker auch schon. Ist aber eine andere Richtung der Song, der rauskommen wird. Aber ja, genau. Es sind Sachen in der Pipeline. Es werden coole Sachen kommen, coole Collaborations mit anderen Künstlern. Ich kann nur leider nichts Konkretes sagen.
Ja, also ich sag nur so viel. Also sollte mal Shakira oder Jennifer Lopez kommen, dann bitte anrufen, weil ich möchte nur ein Foto. Das reicht mir dann auch schon.
Okay, ich melde mich.
Und wie ist es jetzt eigentlich so, wenn man jetzt mit den größeren Namen, wie jetzt zum Beispiel Michael Schulte, jetzt dann sozusagen eigentlich schon per Du ist oder halt, weil man ja einen Song released hat. Wie fühlt sich das an? Ist es am Anfang eher so was Surreales oder ist es einfach dann so wie ein ganz normaler Typ jetzt?
Also er ist ein ganz normaler, cooler Typ, kann ich sagen. Er ist ein super korrekter, cooler Typ, den ich kennenlernen durfte. Nee, natürlich ist es am Anfang, wenn man natürlich vor allem so wie ich jetzt aus Kempten kommt und da irgendwie angefangen hat mit Auflegen und dann mit so Künstlern am Ende auf der Bühne stehen darf, eine Ehre irgendwo, weil man sich das natürlich damals auch nicht vorgestellt hätte, dass es mal so weit kommt, wenn ich ehrlich bin. Und am Ende vom Tag geht man, glaube ich, aber eher heim und denkt sich dann so, es passiert erstmal alles und man ist so natürlich nervös davor und lernt dann die Leute kennen und die sind super nett alle und man versteht sich super mit denen und dann quatscht man wie wir jetzt. Und dann geht man aber so nach Hause und erinnert sich vielleicht an früher und dann ist immer so dieser Moment schon so, wow, krass, was gerade passiert oder passiert ist. Das ist schon so, aber oft dann eher, wenn man wieder so runterkommt, nach Hause geht, mal über das so alles Revue passieren lässt und in dem Moment ist es einfach so ein Enjoyen, sag ich mal eher. So.
Einfach genießen.
Einfach genießen und schön, dass man mit den Menschen in der Musikindustrie, die schon so erfolgreich sind, zusammen sein darf und die Momente erleben darf.
Was war jetzt in deiner bisherigen Karriere so dein Lieblingsmoment oder der Moment, wo du sagst, okay, das ist wirklich krass, der bleibt mir für die Ewigkeit in Erinnerung?
In der DJ-Karriere jetzt?
Beides. Also du kannst erstmal Produktion, aber auch in der DJ-Karriere.
Also was auf jeden Fall ein Favorite war, schaut auch gerne rein in das YouTube-Video jetzt, was wir in Lissabon drehen durften für Troublemaker. Das war wirklich sehr, sehr unique Erfahrung, weil es einfach auch für mich was komplett Neues war, mit Künstlern, mit einem Videoproduktionsteam, mit geschminkt werden, mit allem, was so dazugehört, mit Dresscode und Anprobe und das war wirklich, eine sehr coole Erfahrung auch und das war eher mal so dieses Musikalische und dieses Auflegen würde ich es auf jeden Fall an der holländischen Grenze hatte ich eine Show vor 4 Wochen, müsste ich jetzt lügen. Die war wirklich sehr, sehr krass. Einfach eine große Stage. Die Leute hatten Bock, war eine coole Bühne. Genau, also das kann ich nur empfehlen, mal ins E-Dry zu gehen an die holländische Grenze. Und vor zwei Wochen hatte ich auch eine sehr coole Show in Ulm. Auch da, wo ich mit Michael Schulte schon eine Woche davor war. Da war auch die Energy einfach sehr unique. Also ich habe noch nie so viel Energy von den Leuten zurückbekommen. Mit Moshpits, mit eigenen, also die haben wirklich krass interagiert. Und da bin ich so ein bisschen von der Bühne und das war so geil. Das hat Bock gemacht. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Und das waren auf jeden Fall so sehr, sehr unique Momente, wo man sich, glaube ich, noch lange erinnern wird.
Kurze Frage, war es beim Videodreh das erste Mal, dass du dich schminken musstest oder dass man dich geschminkt hat, besser gesagt?
Ja, tatsächlich.
Wie war das dann für dich als Gefühl? Also bemitleidest du die Damenwelt oder ist es ertragbar?
Es war wirklich ertragbar, würde ich sagen. Und es war auch, es hat sich irgendwie gut angefühlt dann, wo man so fertig, also ich meine geschminkt in dem Sinne, wie man halt jetzt als Mann geschminkt wird. Am Ende war es halt ein bisschen irgendwie so ein Puder drauf, dass man cleaner aussieht im Gesicht. Und ich fand auch, dass es noch so ein, auf den Fotos, wo ich die dann danach gesehen habe oder Videos, so 5-10% besser aussah. Also hat man so von sich selber gedacht, okay, es bringt irgendwie was. Und ja, vom Gefühl her war es lustig am Anfang, aber dann auch irgendwie gut und man merkt es natürlich dann auch auf Dauer nicht, dass man jetzt irgendwas drauf hat. Was eher so eine Gewohnheitssache ist, dass man sich nicht ins Gesicht langen darf, passen darf. Wenn es mal juckt oder so, da hat man dann eh oft das mal auf die Finger bekommen von der Stylistin, dass man bitte das lassen soll, weil sie dann immer kommen muss und wieder drüber pinseln darf.
Ist ja schon fast wie bei Germany's Next Topmodel.
Ja, nicht ganz so, aber ja, das waren so Gewohnheitssachen, wo man natürlich davor als Mann, sage ich jetzt mal, wenn man sich nicht schminkt, gar nicht dran denkt und dann halt Gewohnheit ist.
Aber was denke ich auch krass war, das erste Mal zu sehen, weil ein Video ist ja dann sozusagen nur 3 Minuten maximal lang. Aber was dann für ein Aufwand dahinter steckt, so ein Video zu drehen, das ist, denke ich, dann schon, wenn man es mal in Real Life miterlebt, was ganz anderes. Das kann man sich vielleicht gar nicht.
Das ist abartig, ja. Vor allem auch diese Planung davor und auch so dieses im Moment dann, auf was für Details geachtet werden, dann auch von der Produktionsfirma oder wenn das Wetter dann nicht perfekt mitspielt, wie es bei uns auch war. Ich hoffe, es kommt im Video anders rüber oder ich finde, es ist im Video perfekt, aber das Wetter war vor Ort nicht perfekt. In Lissabon wurden Autos weggeschwemmt und weil es so viel geregnet hat an den Tagen, wo wir da waren. Also wir haben wirklich mit dem Wetter ein bisschen spielen müssen. Und ich finde es aber trotzdem dann perfekt geworden, so wie wir uns vorgestellt haben. Aber ja, das sind so Momente, die man dann auch miterlebt, wo es so Höhen und Tiefen gibt, die es im Video dann zum Glück nicht zu sehen sind. Sondern nur positive Vibes und Spaß, genau. Aber das gehört, denke ich, dazu am Ende vom Tag.
Apropos positive Vibes, jetzt in Stories und so sieht man ja immer, dass es bei allen Künstlern immer spaßig und lustig im Studio zugeht. Als speziell, wenn man jetzt so eine Gruppe ist, aus 3 Leuten bestehend. Gibt es da auch manchmal den Moment, wo ihr dann komplett Umstimmigkeit habt, weil einer sagt, nee, ich würde lieber, keine Ahnung, den Beat so machen und ja, der andere sagt, ja, nein, ich möchte es lieber so machen und dann kommt man auch mal so ins Streiten oder ist das alles fein?
Also streiten würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, wir verstehen uns echt super, dass wir uns auch so kennen und wissen, wie die anderen ticken, was die anderen mögen. Natürlich hat man andere Meinungen zu Themen oder Musik, dass irgendein Vocal oder irgendein Song, den man vielleicht geschickt bekommt und sich den anhört oder ich den super toll finde und die anderen beiden sagen, nee, die Topline ist gar nichts oder so, finden wir nicht gut, dann muss man natürlich zurückstecken. Am Ende sind es oft Kompromisse natürlich in der Gruppe, wenn man nicht alleine ist, aber ich glaube, dass wir das super hinkriegen bis jetzt und bin auch sehr zuversichtlich, dass in Zukunft da uns nichts im Weg stehen wird, weil ja, wie woanders auch beim Fußball oder wo auch immer, sind es am Ende Kompromisse und das funktioniert super.
Und wie blickst du jetzt so für dich persönlich in die Zukunft? Freust du dich jetzt? Weil es ist ja so schon, dass jetzt der Fame langsam größer und sehr groß wird.
Ja, Fame würde ich jetzt noch nicht sagen.
Ja, aber es sind jetzt schon dementsprechende Größen auch bei den Songs mit dabei, ja?
Ja,
also,
ja.
Wenn du jetzt mal an die Zukunft denkst und dir dann vorstellst, ja, okay, es wird irgendwann der komplette Durchbruch und die Leute, also du kannst da vielleicht gar nicht mehr ohne Paparazzis aus dem Haus gehen. Hast du da auch ein bisschen Angst davor oder blickst du nur mit Freude in die Zukunft?
Nee, ich habe wirklich einfach Lust. Ich bin einfach froh, was gerade passiert und bin einfach gespannt, was passieren wird und nehme einfach es so an, wie es kommt, weil, wie ich ja schon gesagt habe, so, das wusste nicht, dass das mal passiert und jetzt immer noch ist immer noch so der Punkt, dass ich nicht weiß, was kommt und auch in der Vergangenheit habe ich mich da immer so rein sliden lassen, sage ich jetzt einfach mal, in den Moment, in das, was passiert und einfach alles zu enjoyen und mitzunehmen und zu wachsen und ich bin einfach froh, dass es so ist, wie es ist und bin einfach mega gespannt auf die Zukunft und ich hoffe nicht, dass es mal in so Größen geht, wo man irgendwie dann nur noch Paparazzis um sich hat oder dass vielleicht die Größe wäre natürlich schön, aber wenn es so kommen sollte, aber ich bin gespannt, was dann passieren wird, wie man das dann vielleicht auch wahrnimmt, weil ich glaube, oft nimmt man Künstler in den Situationen auch, sieht alles toll aus vielleicht, wenn man dann der Künstler selber ist, weiß ich nicht, ob das alles noch toll ist. Ich bin gespannt, ich lasse es auf mich zukommen und ich bin froh auch, wenn der ein oder andere vielleicht herkommt und ein Foto haben will, weil das ist auch immer ein schöner Moment, ist einfach die Leute dann auch mal zu sehen und nicht nur über Spotify zu sehen, dass Leute was hören, sondern dass man so ein bisschen positives Feedback auch zurückbekommt.
Wir machen jetzt nachher dann noch ein Foto.
Okay, alles klar.
Nein, auf jeden Fall, wenn jetzt jemand uns gerade zuhört, der sich denkt, geile Sache, cool, ich finde auch Musik geil, hast du irgendwie einen Tipp für jetzt junge Leute, die sagen, okay, wir würden auch gerne mal mit der Produktion oder generell als DJ anfangen, was ist das Wichtigste?
Anzufangen, einfach zu machen. Also ich habe damals auch einfach mir so ein DJ-Pult ausgeliehen vom Kumpel, der das nicht mehr gebraucht hat in dem Moment und einfach gemacht. Also es gibt auch, das ist das Schöne, finde ich, in der Musik, es gibt keine Regel, wie im Straßenverkehr oder so, sondern es gibt jede Musik, jede Genre ist irgendwie mal entstanden, weil irgendwelche Leute sich gedacht haben, boah, lass mal ausprobieren, hört sich cool an. Und genauso ist es beim Auflegen oder bei der Produktion, dass es keine Regel gibt, einfach machen, einfach anfangen und das alles kommt dann von alleine, wenn man merkt, man hat da Spaß drin, das ist das Wichtigste, dann kommt das von alleine, dass es auch gut wird und dann wird man Leute kennenlernen und dann wird das eine zum anderen kommen und wenn man dann vielleicht ein bisschen Glück hat, ein Quäntchen Glück auch noch hat, dann kann man damit auch sein Geld verdienen, deswegen einfach machen, Spaß dran haben und es selber fühlen, was man macht und hoffen, dass andere Leute das auch mögen.
Und sollte man auch musikalische Grundkenntnisse haben oder sagst du, man kann in jedem Alter anfangen, sich das anzueignen?
Also anzueignen kann man sich das in jedem Alter, würde ich sagen. Grundkenntnisse, jetzt sage ich mal, vor allem bei der Produktion sind schon, sage ich mal, wichtig, vor allem wenn man dann auch auf höheres Niveau vielleicht kommen will, dass man so ein paar Grundkenntnisse schon hat. Man muss jetzt kein Piano spielen können oder so, aber man sollte vielleicht so Grundverständnisse haben von wie funktioniert die Produktion, wieso hört sich sowas an, wie sich's anhört, und wie kommt man da vielleicht auch hin, also dieser Weg dazu, dass es sich dann so gut anhört, wie die Musik, die man dann vielleicht hört im Radio oder in Spotify, da helfen Grundkenntnisse auf jeden Fall, also da kann ich auch nur am Anfang YouTube-Videos oder so empfehlen, man kann sich da sehr, sehr viel Wissen aus so Leuten rausziehen, die das kostenlos da zur Verfügung stellen. Sehr, sehr gute, erfahrene Leute. Und genau.
Was war für dich die größte Schwierigkeit bei der Produktion? Gab es da irgendwas, wo du sagst, das fandest du besonders schwierig am Anfang, also jetzt im professionelleren, im größeren Studios?
Also ich fand es sehr interessant, dann mit anderen zusammenzuarbeiten und nicht nur sein Ding machen zu können, weil man, ja, der Vibe manchmal verschieden war, wo man auch hin wollte. Man hatte andere Ziele irgendwie im Kopf, andere Ideen. Und so das dann zusammenzubringen, fand ich sehr für mich herausfordernd, weil man halt, ich habe so angefangen, mir halt im Zuhause irgendwie was zu bauen, Edits zu bauen, irgendwas selber zu produzieren. Aber dann so das auch mal zum Beispiel Vocals zu recorden, verschiedene Ideen zu haben und auch als Produzenten und dann gehen wir jetzt in eine Pop-Richtung, gehen wir jetzt in eine Dance-Pop-Richtung, welcher Song wird's und so da den Weg zu gehen zusammen und dann nicht anzuecken oder keine Lust mehr zu haben. Und das war so ein, ja, würde ich sagen, für mich vielleicht am herausforderndsten am Anfang, wenn man dann zusammen produziert hat. Ja, genau. Aber was am Ende vom Tag, muss ich sagen, deutlich mehr Spaß macht, als jetzt immer irgendwie allein im Studio zu sein. Ja,
ja, auf jeden Fall. Weil ich glaube tatsächlich, wenn man allein im Studio sitzt, dann hat man vielleicht auch nicht dieses Durchhaltevermögen oder diese Ausdauer. Ja. Man braucht ja schon viel Geduld.
Ja.
Bis mal diese Klänge oder bis man was hat, wo man sagt, okay, cool, das ist jetzt wirklich so, wie ich es mir vorstelle.
Ja, und es macht auch einfach deutlich mehr Spaß. Also wie alles, finde ich, im Leben, wenn man was zusammen macht, macht es irgendwie mehr Spaß. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, geht zusammen ins Studio und habt zusammen Spaß, habt zusammen irgendeinen Vibe. Und wenn an dem Tag kein Song rauskommt, dann kommt am nächsten Tag ein Song raus und nicht auf Zwang. Das ist cool und wichtig.
Absolut. Und dann sind wir mal gespannt, was von Paradigm jetzt die nächste Zeit noch so rauskommt. Wir drücken natürlich die Daumen, dass alles hier gut läuft, dass vielleicht Troublemaker sogar der Sommerhit 2024 wird. Wer weiß.
Schauen wir mal. Ich freue mich natürlich, wenn es so ist.
Auf jeden Fall. Und wir freuen uns dann schon wieder, wenn du uns das nächste Mal besuchen kommst.
Ich mich auch.
Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu.